Happy Shooting, Folge 656, Graugestaltung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyKamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Chris, was machen deine Seitenstränge?
Sie sind anginiert. Ja, aber es geht. Also sprechen geht gerade noch, aber die Sendung wird nicht so super lang, glaube ich.
Ja. Ansonsten musst du ein bisschen flüstern.
Mache ich. Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ja, so eine Seitenstrang-Angina und das als Podcaster. Aber immerhin, ne, also ich bin ja, das geht jetzt das schon eine Woche und hört nicht auf und wird nicht besser. Ich war heute beim Arzt und habe mir was geben lassen. Also da muss man tatsächlich mit Antibiotika ran. Aber ich habe die ganze Zeit natürlich immer jeden Tag mehrfach Fieber gemessen. Und weil, ne, man muss ja irgendwie das böse C vermeiden und Blutsauerstoff gemessen. Wir haben ja noch so ein Pulsoximeter rumliegen von den Himalaya-Reisen. Und alles gut, alles prima. Ist in Anführungszeichen nur eine Seitenstrang-Angina. Also nicht.
Da freut man sich.
Reimt sich. Und das reimt sich auch. Und was sich reimt, ist ja, naja, ja, manchmal ist auch nicht so gut.
Dann ist alles gut.
Wir haben heute die Folge 656 und da bringen wir euch diverse Dinge. Also wie gesagt, die Sendung wird ein bisschen kürzer, aber wir reden um Neues. Was?
Alles gut.
Nein, die wird wirklich ein bisschen kürzer. Wir reden über Neues, über Masken, über Lightroom, über Mikrofilm, über Clearview mal wieder und haben sogar einen Termin.
Mhm. Oh, Termine, ja. Zu dieser Zeit.
Ja, wir haben einen Termin.
Mhm. Finde ich gut.
Genau, kommt nachher. Also, heute ist der Aufnahmetermin der 14. April 2020 und wer das jetzt auf seinem Kalender stehen hat, der darf auch gerne Fragen reinwerfen. Wir haben einen Slack-Kanal, HS Fragen. Der Happy Shooting Slack ist in den Shownotes natürlich verlinkt, wer da noch nicht war. Es gibt eigentlich keine Ausrede, da nicht mal reinzugucken. Vor allem auch, weil wir hier ja quasi den Livestream dort auch wunderschön immer begleitet bekommen von vielen Leuten, die uns mehr oder weniger qualifizierte Kommentare von der Seite reinwerfen. Und auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage dürft ihr auch noch Fragen reinwerfen. Und wir freuen uns ganz besonders natürlich, wenn ihr euch tatsächlich mal traut und diesen Kommentar einfach mal in euer Hosentaschengerät sprecht und das uns schickt. So, Audiokommentare sind immer sehr, sehr cool.
Wunderbar. Ja? Wobei das ja schon fast abwertend klang. Also ich finde, das meiste, was hier in Kommentaren von der Seite kommt, ist qualifizierter als so manches, was wir hier vom Stapel lassen.
Die wissen, wie es gemeint ist. Ich glaube, da fühlt sich keiner wirklich auf den Schlips getreten. Außerdem wieder ein Dankeschön an die Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir haben ja eine Spendenmöglichkeit per Überweisung auf unsere IBAN und auch per Kreditkarte geht es dahin. Auch der Link ist in den Shownotes und da sagen wir ein herzliches Danke an Thomas. An Wolfgang. Wolfgang hat dazu geschrieben, für HS danke und gut Licht. Und Burkhard hat uns einen Corona-Beitrag gespendet. Also dafür ganz herzlichen Dank. Und wie gesagt, in den Shownotes gibt es einen Link zu den Unterstützungsmöglichkeiten.
Herzliches Dankeschön.
Ja, und dann haben wir noch ein Feedback bekommen.
Ja, und zwar vom Gewinner, den wir letztes Mal ausgelost haben, von Jörg, beziehungsweise war es letztes oder vorletztes Mal, Gewinner Filmaufgabe. Du erinnerst dich, wo ich noch so gemutmaßt hatte, es könnte auch als negativ gemacht sein, also invertiert hinterher und so. Und
das war ja dann auch so richtig.
Genau, und der Jörg schreibt, hallo Boris und Chris, ich freue mich sehr, dass ich gewonnen habe. JB aus G heißt Jörg Breitschuh aus Gera. Ich bin Hörer der ersten Stunde und mache sehr, sehr oft bei den Bildaufgaben mit. Immer in der Hoffnung, besprochen zu werden oder zu gewinnen. Besprochen hat schon öfter geklappt. Der Lollidieb, übrigens, das war Karls Erdbeerhof oder die Urlaubszellen mit Balkon. Das Foto habe ich so gemacht. Also da geht es jetzt um diese Negative. Das Foto habe ich so gemacht. Die Kiste mit den Negativen habe ich an das Fenster gestellt. und ein Foto gemacht. Also einfach vor Fensterlicht. Finde ich schön. Da mir dieses etwas unspektakulär aussah, habe ich es dann, auch durch euch gelernt, in Lightroom invertiert. Na, wer nochmal wissen will, wie das geht, kann man einfach mit der Gradationskurve machen. Eine Ecke runterziehen, die andere hochziehen. Ich war schon mal zum Workshop im Spielzeugladen 2012 in Hannover. Es ist echt der Hammer, wie lange und wie toll ihr das macht. Und immer wieder neu und interessant. Macht bloß weiter so. Euer Podcast spornt mich an, besser zu werden. Als Immobilienmakler nutze ich mein Wissen über die Fotografie sehr. Also bitte, bitte immer weitermachen. Bleibt gesund und lest keine Bildzeitung, die macht krank. Viele Grüße aus Gera, Jörg. Finde ich sehr gut. Ich gebe das einfach mal direkt so weiter. Finde ich sehr gut. Danke.
Sehr schön. Hat auch recht damit. Wir haben noch einen Nachtrag bekommen und zwar ging es da um die und zwar von Tobias. Der hat was zum Thema Firmware-Update von der Leica Q2 uns geschickt. Das hören wir uns jetzt mal an.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Tobias. Ich habe zwei Nachträge zur Folge 655. Der erste Nachtrag betrifft die Leica Q2, das Firmware-Update, wo man jetzt über das rückwärtige Display den Fokuspunkt verschieben kann, während man durch den Sucher blickt. Also meine Canon EOS M50 kann das seit 2018. Man kann dort sogar sagen, welcher Teil des Rückdisplays auf den Finger reagiert. Sprich, bei mir ist das so eingestellt, dass ich mit dem Zeigefinger den Auslöser halt drücken kann und mit dem Daumen der rechten Hand dann rechts unten auf dem Display den Fokuspunkt verschiebe. Ein geniales Feature, wie ich finde. Der zweite Nachtrag betrifft die Virtualisierung von macOS. Es gibt mittlerweile ein ganz interessantes Projekt. Das nennt sich macOS Simple KVM. Es geht darum, dass man auf einem halbwegs performanten Linux-Rechner mit der Kernel Virtual Machine verschiedene Versionen von macOS problemlos betreiben kann. Ich habe das getestet mit High Sierra und mit, ich glaube, Catalina. Beides hat prima funktioniert und die Performance war durchaus brauchbar. Das könnte für den einen oder anderen vielleicht eine Lösung sein, ältere Software wie zum Beispiel Aperture auf einem moderneren Gerät zu betreiben. Den Link zu dem Projekt habe ich euch an diese Mail angehängt. Ansonsten macht weiter so. Vielen lieben Dank für den tollen Podcast. 3-2-1, Happy Shooting.
Ja, cool.
Super.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich? Darf man das? Also ist da Apple okay damit, dass man das tut? Oder
ja, ist das die Frage, die ich beim letzten Mal ja auch aufgeworfen hatte. Ich weiß, dass das früher nicht ging und auch nicht gestattet war. Und ich meine mich zu erinnern, dass sich da irgendetwas an den Spielregeln geändert hat. Ich weiß aber nicht genau, was und wann und mit welchen Versionen. Früher war das halt immer so ein Ding, dass du so Parallels und sowas kaufen konntest und dann stand schon dabei, ja, aber geht eben nicht mit macOS, weil Apple gestattet es nicht.
Ich meine, ich will jetzt hier niemanden zum Raubkopieren auffordern, wobei die wobei macOS ja an sich erstmal nichts kostet.
Ja? Genau.
Oder, also gut, das vielleicht kann uns da jemand aufklären, so rein aus der Sicht des Regelwerks. Wie ist es
und so? Genau, also wenn da jemand genaueres weiß bei macOS, wie man denn jetzt an so eine Version herankommt zum Virtualisieren.
Kai schreibt, man darf macOS virtualisieren, sofern die Engine auf einem Mac läuft.
Ja, das wäre ja hier nicht der Fall, wenn es auf Linux läuft.
Ist korrekt.
Also schickt gerne Kommentare auf happyshooting.de hier zur Folge 656. Vielleicht gibt es da einen Link zu Apple, wo das genau beschrieben ist. Und ja, wie man dann eben an entsprechende Versionen auch herankommt, um die da in der virtuellen Box installieren zu können. Ansonsten, wer sich interessiert für das Projekt macOS Simple KVM, das verlinken wir gerne auch in den Shownotes. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Weiter will ich da hier gar nicht drauf eingehen, weil das ist halt wieder ein Open-Source-Linux-Projekt und entsprechend nerdig ist die Anleitung auch geschrieben.
Ja. So, der Jürgen hat eine Frage geschickt und zwar an dich, Boris. Und er schreibt, ich habe den Podcast am Fahrrad gehört und konnte da nicht runterspringen und stoppen und in den Shownotes finde ich leider nichts. Wie heißen die zwei D-Noise-Programme, also da geht es um
Rauschen entfernen,
um Bildrauschen die Boris erwähnt hat. Ich habe ein paar extrem verrauschte Fotos und bin mit Lightroom und was und mit dem Ergebnis in Lightroom überhaupt nicht zufrieden. Würde das gerne nochmal durch Alternativprogramme jagen. Danke.
Ja, das eine ist Noise Ninja. Also der Noise Ninja.
Gibt's das noch?
Das gibt's als Plugin auf alle Fälle. Das ist, meine ich, bei Darktable, heißt das so, mit drin.
Picturecode.com. Photo Ninja ist das andere. Entschuldigung,
Noise ja. Ninja. Also das gibt's.
Softonic.
Ich hatte das als Plugin in irgendeinem von den RAW-Entwicklern mit drin. Das könnte Darktable gewesen sein, was ich ausprobiert hatte. Und das andere war halt einen anderen RAW-Entwickler zu nehmen, wie zum Beispiel DxO. Die hatten, meine ich, auch ein ganz gutes Entrauschen drin. Nagel mich nicht fest. Ansonsten guck dir mal die üblichen Verdächtigen an. Ich hatte ja auf foto.ensonic.de allerhand Lightroom in Anführungszeichen Alternativen ausprobiert. On One Photo Raw zum Beispiel oder Lumina. Solche Geschichten, die haben in der Regel auch im Bereich vom Denoise, also vom Entrauschen her, Dinge drinne, die unter Umständen, wenn nicht besser, aber zumindest anders funktionieren könnten als in Lightroom. Das kann eben abhängig von deinem Bild und dem Rauschenproblem, was du hast, einen Unterschied machen. Könnte sich da lohnen, in diese Richtung zu gehen. Ich kann dir aber sagen, wenn du mit einer aktuellen Lightroom-Version, also mit einem Lightroom Classic, nicht zufrieden bist mit dem Denoise. Ja, es gibt Tools, die das besser machen, aber nein, wahrscheinlich wirst du dann auch nicht glücklich werden, weil das Grundproblem bleibt, dass wenn du in Flächen, also gerade so in dieser Unschärfe, ist es ja da, wo es dann so deutlich auffällt, wenn du in der Unschärfe dieses Rauschen rausrechnet, wird das nahezu immer fleckig werden. Da wäre es also tatsächlich cleverer, wenn man vorher wüsste, dass man jetzt hier eine High-ISO-Aufnahme macht und sich vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel bewegt in dem Bild oder nur wenig bewegt in dem Bild, dass man eine kleine Serie schießt von so 3-4 Bildern und die hinterher mit Photoshop übereinander legen lässt oder mit Affinity Photo und diese Bilder dann mitteln lässt. Da gibt es so einen Medienfilter, mehrere Bilder im Stapel übereinander legt, so ein Stack oder Stapel heißt das, und die dann miteinander verrechnen lässt, dann würde sich das Rauschen rausrechnen. Das sieht wesentlich besser aus, als wenn halt diese einzelnen Rauschpixel versucht werden, erkannt zu werden und dann farblich angepasst zu werden. Das sieht immer irgendwie fleckig aus. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich bin tatsächlich mit dem Entrauschen von meinen High-ISO-Bildern, die ich hier hatte auf der Goldenen Hochzeit, bin ich mit Lightroom gar nicht mal so unglücklich gewesen. Das hat ziemlich gut funktioniert.
Lass mich da mal ganz kurz so ein, zwei Sachen noch dazu sagen. Und zwar hängen die Entrauschmöglichkeiten, die so eine Software wie zum Beispiel Lightroom hat, von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel davon, ob du dem jetzt ein RAW-Bild oder ein JPEG gegeben hast. Also wenn du ihm zum Beispiel ein RAW gibst, dann wird nämlich, bevor da überhaupt irgendwas aus dem RAW gerechnet wird, wird quasi schon das Basismaterial entrauscht, und zwar pro Kanal. Mhm. Und wenn du ihm ein JPEG gibst, dann kann er das eben nicht so gründlich machen. Und das ist wichtig, weil in den verschiedenen Farbkanälen diese Rauschprofile völlig anders aussehen können, im gleichen Bild. Das heißt, er kann dann am Blaukanal, bevor er das RAW schon mal umgerechnet hat, kann er im Prinzip schon mal ein anderes Entrauschen machen als im Rotkanal und im Grünkanal. Und das macht einen massiven Unterschied. Also das ist die Frage, was gibst du dem denn? Wenn du ihm RAWs gibst, bist du immer besser bedient, was das Entrauschen angeht. Mhm. Rauschen selber ist ein hochkomplexes Ding. Wir reden davon, ich weiß nicht, ich habe immer so einen sehr nerdigen Artikel dazu durchgelesen. Wir reden da von mindestens 6, 7, 8 verschiedenen Arten Rauschen, die sich in so einem Bild überlagern können. Also das ist, da gehört so ein Fixed Pattern Noise dazu, der vom Sensor kommt, der einfach aus elektrischen Gründen da irgendwie drin ist. Da kommen aber eben noch andere Einflüsse rein, die andere Arten von Rauschen machen. Und das ist hinterher halt so ein Mischmasch aus verschiedenen Rauscharten, die man irgendwie handhaben kann. Und deshalb, ja, ist es tatsächlich wichtig, auch was man ihm gibt. Und dann ist es auch in Lightroom wichtig, dass man, was ich zum Beispiel schon oft hatte, dass ich Bilder, die ich mal vor 8 Jahren da reingeworfen habe, einfach nochmal mit dem aktuellen Bearbeitungsmodell, ne, die haben da ja so eine
muss man umschalten. Das?
Mhm. Wie nennt sich denn das? Profil nennt sich es nicht.
Version einfach.
Also so eine Bildbearbeitungsversion. Die haben quasi so eine ab und zu mal, so alle paar Jahre, machen die mal so ein Update auf diese Bildbearbeitungsengine. Genau, und da ist auch der
im Entwickler.
Genau, und da ist auch der Denoiser ist da auch drin. Also im Entwicklungsmodul rechts unten im untersten Tab. Und wenn das nicht auf dem aktuellen steht, dann würde ich da gucken, das mal tatsächlich auf die neueste Bearbeitungsengine zu stellen, weil das kann tatsächlich auch beim Denoisen einen dramatischen Unterschied machen. Das sind nur so noch ein paar so Randgedanken dazu.
Genau, und wenn alle Stricke reißen, dann kann man natürlich, wenn man es in Lightroom machen möchte und jetzt nicht irgendwelche aufwendigeren Methoden in Affinity oder Photoshop zu Rate ziehen will, dann kann man natürlich in Lightroom auch mit dem Pinsel arbeiten. Dann kann man mit Farbverlauf, Radial oder lineare Verläufe etc. kann man auch Bereiche dann eben im Bild maskieren oder eben auswählen und dort ein Denoise machen. Dort geht dann allerdings nur noch das Helligkeitsrauschen und man hat dann keine weiteren detaillierten Regler oder sowas. Ist aber in den Regelfällen auch vollkommen unerheblich, wenn es nur darum geht, zu sagen, ich will hier im Gesicht ein bisschen weniger das Rauschen wegmachen als drumherum. Dann einfach mit einem großzügigen Pinsel über den Hintergrund gehen und auf den Gesichtern und da, wo halt Details sind in Kleidung, ein bisschen weniger entrauschen, damit das nicht zu flach aussieht hinterher.
Das habe ich auch teilweise schon gemacht, gerade so Bilder, wo man das Rauschen tatsächlich zum Beispiel nur im Himmel sehr deutlich sieht, dann den auch tatsächlich separat entrauscht. Ja, das geht.
Was ist gut. Denn euer Lieblingsentrauschtool? Schreibt es auf happyshooting.de, Folge 656. Ich bin gespannt. Jetzt sagen die Leute wahrscheinlich, meine Kamera rauscht.
Genau. Ja, ist doch auch meistens so.
Ja, die neueren Kameras sind da schon echt stark.
Ja. Wir hatten letzte Sendung kurz über das Thema Masken geredet. Da hat sich der Jürgen nochmal gemeldet und zwar schreibt er zum Thema Masken, also nicht hier Fotomasken, Bildmasken, sondern Masken, die man im Gesicht trägt. Mhm. Zum Thema Masken, also zumindest in Österreich hat man im jetzt erinnere ich mich, da war das mit dem Maskentragen, aber Vermummungsverbot und so.
Ja, genau.
Und da sagt er, zumindest in Österreich hat man im Verschleierungsgesetz gesundheitliche Gründe als Ausnahme definiert. Von daher ist man hier also nicht in einem rechtlichen Widerspruch. Ja, ich vermute, das ist bei uns wahrscheinlich auch so.
Ja, ach, mit Sicherheit.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und wo wir gerade beim Thema Masken sind, ich bin ja ein sehr starker Verfechter des Maskentragens in der Öffentlichkeit im Moment. Und ich tue das auch sehr konsequent. War heute wieder beim Einkaufen und bin dann im Supermarkt gestanden und habe auf dem iPhone meine Einkaufsliste und was tut natürlich mit der Maske überhaupt nicht? Das Face ID.
Klar.
Und da musst du halt alle paar Minuten das Ding aufmachen. Oh, tippen Sie Ihren Code ein.
Ihren Code,
ganz tap, tap, genau. Tap, tap, tap. Dann tippen Sie ihn wieder ein. Ah! Ich bin dann mal auf die Suche gegangen und habe mal geguckt, ob es da eine Möglichkeit gibt, irgendwie ja der Sache beizukommen. Also kann man das irgendwie hinbekommen, dass das mit Face ID funktioniert? Mhm. Mit Maske funktioniert das Face ID? Und da habe ich einen Artikel gefunden beim 9to5Mac, wo sie eine Methode vorstellen, mit der es irgendwie gehen soll.
So
und zwar
verdeckten Gesicht trainieren oder so.
Ne? Also was die machen ist folgendes. Ich habe es getestet. Bei mir hat es nicht wirklich funktioniert. Deshalb hoffe ich, dass vielleicht jemand noch eine andere Methode hat. Und ich meine, sowas geht natürlich dann auch immer mit wahrscheinlich einer Schwächung des Verfahrens einher, dass man dann halt nicht so ganz so gut geschützt ist oder dass das Telefon nicht so gut geschützt ist durch Face ID. Aber hier ist also die Methode, die hier vorgeschlagen wird und die wohl bei manchen funktioniert, ist, dass du dir die Maske nur so, also die nehmen jetzt hier so eine OP-Maske, die machst du dir so um ein Ohr und faltest sie in die Hälfte und dann machst du erstmal nur so mit halb abgedecktem Gesicht. Mhm. Und tatsächlich, ich habe das versucht, dann Face ID sagt dann irgendwann, nee, du, dein Gesicht ist verdeckt, mach da mal die Verdeckung weg und dann schiebst du das so ein bisschen auf die Seite, bis dann irgendwann das Phone sagt, nö, so geht's jetzt und dann machst du quasi so ein halb verdecktes Gesicht und dann hast du es eingerichtet und dann kannst du nochmal einen zweiten Durchgang machen, dann so eine, jetzt hast du auf Englisch heißt es Alternate Appearance, also alternatives Erscheinungsbild und dann hast du quasi die andere Hälfte auch nochmal irgendwie und dann soll das bei manchen Leuten funktionieren, mit Maske. Konnte das aber nicht wirklich bestätigen. Ja, also falls jemand da wirklich gute Tipps hat. Michael fragt gerade, wie das mit Face ID und starkem Bartwuchs ist. Das Face ID trainiert sich, so viel ich weiß, zwischendurch immer mal wieder nach. Das heißt, so graduelle Veränderungen, die fährt das komplett mit. Also gar kein Problem. Kann auch gut mit und ohne Brille und so.
Auch aber die Bartwuchs kann ich bestätigen. Ich hatte mir mal einen etwas volleren Bart wachsen lassen und hatte während der ganzen Zeit kein Problem. Und ja, hinterher abrasiert und es ging trotzdem.
Das braucht, glaube ich, auch tatsächlich nur irgendwie die Augen- und Nasenpartie.
Und ja, und halt so ein bisschen die Gesichtsform halt. Ne? Das geht schon so über
wie auch immer.
Und Kinnform. Da wird ja so ein Punktemuster drüber geworfen und naja.
Na, wie es das genau macht und hier noch ein Vorschlag von Jochen, dass man vielleicht irgendwie Geschäftsidee für CW und Co. neben T-Shirts und Kaffeetassen auch jetzt auch noch Masken mit Fotodruck, das funktioniert leider nicht. Du kannst dieses Face-ID kannst du nicht mit einer Maske täuschen. Du kannst ihm nur irgendwie beibringen, dass nur die Oberhälfte des Gesichtes wichtig ist. Dann hat das beim wiederholten Versuchen dann irgendwann unten plötzlich auch noch so eine Accessibility Options eingeblendet. Also das sagt dann, oh, vielleicht hat der Mensch einfach kein vollständiges Gesicht. Und hat dann irgendwie gesagt, nö, dann nehme ich das jetzt einfach so an, hat aber trotzdem nicht funktioniert.
Ach, verdammt. Tja. Gut, im Zweifel halt den Code eingeben oder die Sperre komplett deaktivieren. Dann ist
nee, das macht man nicht. Dann lieber den Code eintippen. Aber das ist mit dem Code ist ja doof. Ne? Dann können dir wieder irgendwelche Leute über die Schulter gucken. Und
ja,
das ist natürlich nicht schön.
Wenn dir dann jemand das Handy klaut, dann sind die Daten dann futsch. Das ist das Risiko, was man eingeht.
Ich will, dass das mit den Masken funktioniert. Vielleicht gibt es ja sowas wie ein, ich weiß ja nicht, wie so ein
Hongkong-Modus oder so. Wie die das in China machen. Oder in Japan, wo die alle mit den Masken rumlaufen. Ja. Benutzen die alle kein FaceTime? Wäre mal interessant zu erfahren, oder? Hat jemand Verwandtschaft da drüben? Das ist doch schon lange irgendwie höflich, wenn man Maske trägt. Wie machen die das?
Also wir werden auf jeden Fall noch eine gewisse Zeit hier mit dem Thema uns weltweit beschäftigen müssen. Also ach, die genau, Masken gehen erstmal nicht weg. Insofern ist das ein aktuelles Thema.
Das bleibt doch erstmal aktuell. Holger, kannst du mal so zwischendurch reinschreiben? Bin ich mal neugierig. Genau. Die benutzen Samsung und LG, ist klar.
Ansonsten schreibt es uns einfach in die Kommentare. Das interessiert mich tatsächlich. Das wäre, das in irgendeiner Form hinzubekommen, ohne zu viel Sicherheit aufzugeben, wäre irgendwie ganz cool.
Wäre schon hilfreich, ne? Ja. Hilfreich wäre es auch, durch die Zeit zu kommen, ohne seinen Job aufgeben zu müssen, als selbstständiger Fotograf, dachte sich Tim Dank, der ist nämlich Hochzeitsfotograf in Yorkshire. Sagt man Yorkshire? Ja, ne? Nicht Yorkshire.
Yorkshire.
Ja. Yorkshire.
Yorkshire.
In Yorkshire. Yorkshire. In England jedenfalls. Und der hat sich gesagt, das muss doch irgendwie möglich sein, dass man auch in der Zeit, wo man eben keine sozialen Kontakte haben darf und zu Hause bleiben soll, dass man trotzdem irgendwie einen Fotojob machen kann. Und dann ist er mal kreativ geworden. Er hat sich nämlich gesagt, dann mache ich jetzt Remote-Fotografie mit FaceTime. Und das funktioniert so. Du kannst ihn buchen als Fotograf für persönliche Porträts oder eben Paarporträts. Und dann nimmst du halt über FaceTime Kontakt oder er nimmt über FaceTime Kontakt mit dir auf. Und dann gibt es in FaceTime eine Option, die kann der Empfänger, also der Angerufene oder die Angerufene, einstellen, dass Fotoaufnahmen, Live-Fotos während einer FaceTime-Session erlaubt sind, kann man in den Einstellungen aktivieren. Das musst du dann machen, wenn du das möchtest. Und dann weist er dich quasi an über FaceTime und sagt, komm, lass uns mal durch deine Wohnung gehen, zeig mir mal deine Wohnung. Wo ist hier so Licht, wo ist Schatten, was sind so schöne Ecken? Auch vielleicht, wo derjenige, der fotografiert werden soll, gar nicht so darauf kommen würde, dass das eine interessante Fotolocation ist. Als Fotograf hat man ja doch ein etwas anderes Auge und auch andere Ideen im Kopf. Ja, und dann lotst er dich quasi durch die Wohnung und sagt irgendwann, ach Mensch, guck mal, hier machen wir mal ein paar Bilder. Und dann gibt es Posing-Anweisungen, Remote, ne? Und vielleicht noch Lichtanweisungen und so weiter und so fort, wie man das eben so macht bei einem Fotoshooting. Tja, und dann löst er die Bilder aus, macht die Fotos. Er sitzt selbst an einem Mac, also macht das dann von einem Desktop aus. Und die Fotos werden dann direkt hochgeladen in eine Cloud. Das steht hier irgendwo in dem Beitrag auch drin. Da muss man noch irgendeine Einstellung aktivieren, dass die Bilder auch in die Cloud hochgeladen werden. Dann lädt er sich diese Bilder herunter, nach Lightroom rein, bearbeitet sie dann noch. Da sagt er zum Beispiel, es ist relativ normal, dass die Highlights, also die Lichter, die hellen Partien, dass die ausbrennen. Die repariert er dann. Da ist sein Tipp, mit einem Reparaturstempel daran zu gehen, aber mit einer geringeren Deckkraft zu arbeiten, damit es ein bisschen unauffällig retuschiert wird. Und er fügt sehr, sehr häufig noch ein Rauschen hinzu, weil er schreibt, Leute, die Bilder werden keine tolle Auflösung haben. Ja, deal with it. Mach was draus, betone es. Also mach eine Lo-Fi-Shooting da draus. Und ja, habe ich auf Petapixel gefunden. Können wir mal verlinken. Ich finde die Ergebnisse gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Das ist eine richtig coole Idee. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, da brauche ich ja keinen Fotografen für zu buchen. Da kann ich ja auch hier selfie-mäßig durch die Wohnung gehen und Bilder machen.
Stimmt. Nee, kannst du nicht.
Kannst du gerne machen. Ja, nee. Aber der Fotograf, der hat halt das Auge dafür. Der Fotograf sieht halt das Licht, wo man es vielleicht als Laie nicht sieht. Also die meisten Hörer von uns könnten das wahrscheinlich auch alles selber machen, das ist schon klar. Aber es ist eben doch was anderes, von einem externen, von einem in Anführungszeichen Fremden angewiesen und angeleitet zu werden. Es werden andere Bilder als die man selber macht. Das ist tatsächlich so. Und er hat da relativ viel Hate in den Kommentaren dafür gekriegt. Also viele verstehen das einfach nicht. Ich muss sagen, lieber Tim, Dank, Chapeau. Richtig geile Idee. Das ist so simpel, da hätte wirklich jeder drauf kommen können. Er ist drauf gekommen und er hat es gemacht. Er bietet es an auf seiner Seite. Ich finde das ganz, ganz große Klasse. Tolle Idee.
Ja, es ist ziemlich abgefahren, ja. Und die Ergebnisse sind auch schön. Also der Mann absolut. Weiß schon genau, was er tut. Ne? Das siehst du dann auch, ja.
Ja, es ist eben mehr als nur einen Button zu drücken und FaceTime-Bild machen zu lassen. Es ist wirklich das Licht finden und die Person anleiten. Das ist wirklich toll. Schöne Sache.
Also, geht also doch. Auch eine schöne Sache übrigens kommt jetzt.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir sind wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und ihr kriegt immer noch exklusiv bei uns 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Es ist da, Boris. Hm? Ich klopf mal dran, Moment.
Ich hab's ja hier schon gelesen. Das ist so unfair.
Also, das Peak Design Travel Tripod ist hier. Travel Tripod. Man muss es auch so aussprechen wie Thanks for Deutsche Bahn und Thanks so. Nee, also das Stativ aller Stative. Ich bin ja völlig hin und weg. Also, was haben wir hier? Wir haben, oh, Sie schreiben auf der Website, das Stativ, welches den Stativmarkt revolutionieren wird. Ob es das tut, weiß ich noch nicht, aber es hat zumindest schon mal gute Ansätze. Und ich habe selten so ein gut durchdachtes Stativ in Händen gehabt. Also erstmal, ne, Packmaß. Ich kenne nichts, was kleiner packt bei den Maßen. Also wir reden von einem Packmaß von 39 Zentimetern ungefähr. Und damit kriegst du eine maximale Arbeitshöhe von 1,52 Meter plus ein paar zerquetschte irgendwie hin.
Oh, okay.
Allerdings ist das natürlich Vollauszug und das wissen wir, dass man das bei Stativen eh nicht tut. Aber trotzdem ist es einfach ein sehr, sehr brauchbares Stativ, was ordentlich daherkommt, hat in der Alu-Version 1,56 Kilo, in der Carbon-Version 1,29 Kilo und hat eben so ein paar Spezialitäten eingebaut, die es wirklich interessant machen. Und das eine ist zum Beispiel, dass dieses Stativ jetzt nicht mit so runden Beinen daherkommt. Also du kennst die normalen Stative, die haben halt so, die kaufen quasi so Kohlefaserbeine ein, sägen die sich zurecht und dann hat das Stativ halt runde Beine. Nee, die haben das einfach so gemacht, dass es quasi, also die haben Profil, die Beine. Die sind so 1, 2, 3, 4, 5, sechseckig quasi, aber oh, so ein flaches Sechseck.
Ich dachte, die waren nur so dreieckig oder so trapezförmig, okay.
Nee, ich habe hier schon, also sind schon so ein paar mehr Ecken. Also so, dass quasi die Beine enger zusammenfalten können, ohne da an Stabilität einzubüßen. Da hat sich Peak Design jemand aus dem High-End-Fahrradbau eingekauft dafür. So viel ich das mitbekommen habe. Also die quasi genau mit solchen profilierten Carbonrahmen arbeiten, das gibt es jetzt eben in diesem Stativ. Das Ganze packt also auch nicht nur in der Länge, sondern auch im Durchmesser dadurch unglaublich eng. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das sind, aber ich würde mal sagen 10 Zentimeter, mehr ist das nicht. Weniger als 10 Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Mittelsäule. Kannst du rausnehmen, kannst du umkehren, also die ist auf verkehrt rum brauchbar. Was hier mir besonders Spaß macht, ist, dass das Ding einen integrierten Kugelkopf hat, also einen Stativkopf. Und der ist jetzt nicht irgendwie filmschick hier so zum Wegrennen, sondern das Ding ist tatsächlich stabil. Die sagen, dass da irgendwie, ich glaube, so 8-9 Kilo Kamera kannst du da drauf tun. Würde ich tragen, würde ich mitmachen. Der ist nicht nur für normale Ausrichtung, sondern du kannst den natürlich 90 Grad drehen, also der ist hochkantfähig. Obendrauf ist eine AK-Swiss-Halterung. Diese AK-Swiss-kompatible Halterung hat so ein, ja, was ist das, so ein Schnappverschluss? Also du kannst da quasi die Stativplatte so reinklicken, das ist so ein Federverschluss, hast dann aber nochmal zum Drehen so einen Riegel, mit dem du das auch wirklich festmachst. Also das ist quasi so ein Handgriff, klack und einmal drehen und dann ist das Ding bombenfest. Das gleiche übrigens mit dem Stativkopf, auch das ist einfach ein Ring, den du drehst. Das ist wie so ein Objektivring, ne? mit so Riffeln. Den drehst du und dann ist das Ding fest und sitzt und das bombenfest. Die Beine sind in zwei Positionen verriegelbar, wie sich das für so ein Stativ gehört. Also normaler Winkel und dann sehr flacher Winkel, wenn du ganz tief kommen musst damit. Es kommt Werkzeug mit, das ist auch hier so quasi am Bein integriert. Ist übrigens alles Custom, ne? Da ist nichts irgendwie von der Stange hier, sondern allein das Werkzeug, das sind zwei Innensechskantschlüssel, die ja, also das ist ein Peak-Design-Werkzeug. Das sieht aus wie vom Uhrmacher. Eben in zwei Größen, weil das sind genau die zwei Größen, die du hier brauchst für das Stativ. Dann hast du kannst du die Füße ersetzen. Also es kommt jetzt mit so Gummifüßen. Da kannst du aber auch Spikes dann schrauben. Die sind, glaube ich, die gibt's extra. Du kannst auch die kompletten Beine, diese ganzen Segmente, kannst du einfach abnehmen. Und kannst da so, wenn du es als Tischstativ verwenden möchtest, und kannst dann da einfach irgendwie so auch separat erhältlich als Zubehör so spezielle Beine für ein leichtes Tischstativ dann drauf machen.
Okay.
Alles ohne Werkzeug übrigens. Also auch so die kompletten Beinsegmente rausnehmen, zwei Handgriffe und du hast das Ding rausgemacht. Jetzt ist aber noch nicht ganz fertig, ne? Sondern du hast dann unten an der Mittelsäule natürlich so einen Haken, wo du dann irgendwie Tasche ranhängen kannst, um das zu beschweren. Du kannst aber auch unten an der Mittelsäule so ein Teil rausziehen. Also da drehst du einmal so und dann kommt da was raus und das ist eine kleine Smartphone-Halterung.
Ja, das finde ich ja praktisch.
Ich meine, heute mit den ganzen Smartphones, wir haben es gerade gehabt, von hier Hochzeitsfotografie per Smartphone. Also Smartphones werden immer wichtiger und die Kameras werden immer besser. Und du brauchst einfach, du willst mal hier einen Zeitraffer von irgendwas schießen oder keine Ahnung. Du brauchst immer wieder eine Smartphone-Halterung. Die ist hier mit dem Stativ einfach integriert und die ist auch AK-Swiss-kompatibel. Das heißt, du kannst sie einfach dann oben drauf klacken und fertig. Also es ist so ein durchdachtes Ding nach dem anderen. Ich bin entzückt ohne Ende von diesem Stativ und nein, das werden wir heute nicht verlosen. Das ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder zurück müssen Das ist auch hier die Carbon-Version, die ist dann auch nicht ganz so günstig, aber ja, gibt es auch in der Alu-Version. Das gibt es auf jeden Fall bei androidcamera.com. Ich habe gerade mal geguckt, also jetzt, wo wir es aufnehmen, ist, glaube ich, irgendwie der Lagerbestand nicht vorhanden, aber es gibt so eine Vormerkfunktion und ich glaube, die kriegen auch wieder welche rein. Also ja, wer jetzt gerade sich überlegt, ein Stativ zu kaufen, das wäre mal so ein Ding. Und wie gesagt, der Preis ist dann natürlich, kommt er einem mit 300 und wie viel? Ich weiß es gar nicht genau. Also für die Alu-Version kommt er einem erstmal hoch vor. Aber da muss man immer dran denken, da ist der Kugelkopf drin und das ist so ein dermaßen packfreudiges Ding. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren. 3,99 kostet übrigens in der Alu-Version.
Ich würde es sehr gerne mal genauer hier anschauen und vergleichen. Vielleicht hast du ja eine Chance, müssen wir mal mit Ingo sprechen, dass ich auch noch mal einen Blick drauf werfen kann, dass es mal an mich weiterschickt.
Nein, das geht überhaupt nicht.
Dass wir das gerne mal vergleichen hier. Ich habe ja ein paar Stative hier. Ja, spannend.
Ja, es ist ein schönes Produkt und schaut es euch an. Ihr könnt euch das natürlich, ne, 5% auf die Bestellung, also da kann man noch schön was sparen bei enjoycamera.com. Wir haben es alles in den Shownotes verlinkt und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Wenn man jetzt ganz viel bestellt bei enjoycamera, ganz viel Zeug bestellt und jedes Mal 5% ja spart, dann hast du ja irgendwann so viel gespart, dass man sich dieses Design,
ja,
Travel,
ja,
Tripod.
Genau.
Also nur so, als Tipp. Gut, dankeschön. Ja, gut, ich kann das mit den Prozenten habe ich drauf.
Prozentrechnen ist total. Ist
mein Ding.
Genau. Wir kommen zu einem, zu der Kamera, von der ich kürzlich noch behauptet habe, dass es sie ja gar nicht wirklich gibt, weil weder wollten sie mir eine schicken, noch habe ich da irgendwie viel auf dem Markt gesehen. Jetzt hat aber jemand diese Kamera und das ist ein Mensch aus unserer Hörerschaft, den wir gut kennen, das ist der Marc und der hat sich die mal angeguckt. Wir reden von der Sigma FP, also die kleine handliche, und einen kurzen Erfahrungsbericht, nur kurz 4 Minuten, mal schauen, hat uns der Marc geschickt und den hören wir uns jetzt einfach mal an.
Ja, moin ihr zwei, hier ist Marc aus Berlin mittlerweile, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, nicht mehr aus Bremerhaven. Ich wollte was zu einer der letzten Folgen sagen, wo ja einmal das ganze Thema Sigma FP bzw. auch dieses Zeiss-Gerät angesprochen worden ist. Also die Aussage, dass Zeiss nicht mehr weiterentwickelt wird und wahrscheinlich eingestampft wird, kommt von mir. Ich arbeite ja mittlerweile in der Fotobranche und da haben wir den Hinweis eben halt entsprechend erhalten. Mal gucken, vielleicht ändern sie ja doch nochmal ihre Meinung. Wer weiß, aber im Moment ist es noch weiterhin sehr, sehr ruhig. Sigma FP, da weiß ich nicht, im Slack hatte es vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Da hatte ich ja mal die Möglichkeit, diese mal etwas ausgiebiger zu testen. Hatte ich auch mal mit, weil, beziehungsweise heißt zu testen, eigentlich hatte ich sie mir eigentlich gekauft, aber dann hinterher verkauft. Zu den Gründen sage ich gleich noch was dazu. Insgesamt fand ich die Kamera sehr, sehr interessant. Das war auch der Grund, warum ich da zugeschlagen habe, weil das Gehäuse sehr, sehr kompakt, wirklich eines der kleinsten Vollformatkameras. Ich hatte mir dann den kleinsten Griff noch dazu geholt, den man so seitlich dran macht, dass man ein bisschen mehr Handlichkeit da bekommt. Man hat eine ganz gute Daumenauflage und das hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Eine Kamera, die ein Menü hat, was ja fast genauso schnell einzurichten geht wie bei einer Leica M. Sehr, sehr übersichtlich und man tobt da im Prinzip durch. Es gibt auch, glaube ich, meiner Meinung nach nur englischsprachige Bedienungsanleitungen im Netz. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Die braucht man aber im Prinzip gar nicht bei der Kamera. Alles selbst erklärt. Bildqualität finde ich persönlich sehr, sehr gut. Dynamikumfang, Rauschverhalten, so auf Höhe Z6 würde ich einfach mal sagen. Vielleicht ist es sogar der gleiche Sensor oder, wer weiß. Die JPEGs, die da rauskommen, da kann man ja auch so diverse Looks einstellen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, auch gut gelungen. Hat mir sehr viel Spaß gebracht, auch ganz einfach die JPEGs zu verwenden, ohne das Ding über den RAW-Converter laufen zu lassen. Der Autofokus ist eher langsam oder wollen wir so sagen, es ist nicht auf der Höhe einer Z6 oder X Pro 3, wo ich eben halt die Vergleiche habe, eher so auf dem Niveau einer X100F, also nicht jetzt unbedingt der schlechteste, aber auch nicht unbedingt der beste. Ich sag mal so, man kann gut damit arbeiten, ohne dass man da irgendwie Pech haben muss. Klar, wenn es dunkel ist, dann pumpt er eben halt so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen nichts so negativ aufgefallen. Was für mich eigentlich ausschlaggebend war, dass ich die Kamera nicht mehr habe, ist, dass nur ein elektronischer Verschluss vorhanden ist, was dann gerade in Innenräumen mich dann teilweise, ich will nicht sagen zur Verzweiflung gebracht hat, aber manchmal dann irgendwie doch länger gedauert hat, bis ich dann ein entsprechendes Foto hatte, ohne die Jalousielamellen dazwischen drin zu haben. Und dann hat mich ein bisschen genervt auch, dass der Sucher oder kein Sucher vorhanden ist, den man eigentlich bei der Kamera zwar nicht unbedingt braucht, nur wenn es eben halt sehr hell ist drumherum. Und da gibt es keinen Aufstecksucher, sondern nur so ein Ding, was man hinten drauf macht, was die Kamera dann eben halt sehr, sehr lang und unhandlich macht. Gut, vielleicht für Videofilmer interessant, man selber als eher Fotograf nicht ganz so dolle. Gucken, ob da noch was kommt, keine Ahnung. Ach so, ja, Blitzsynchronzeit, glaube ich, nur eine 30. oder 50. aufgrund elektronischer Verschluss. Wobei es gibt Kameras, die mit dem elektronischen Verschluss gar keine Blitzsynchronzeit zustande bekommen. Das Display ist auch nicht abklappbar, was mich dann auch manchmal so ein bisschen genervt hat, was aber jetzt nicht ganz so dramatisch war. Aber was ich festgestellt habe, ich nutze es mittlerweile relativ viel. Sie hat auch kein WLAN, kein Bluetooth. Das heißt, ich habe da auch nicht die Möglichkeit, mal eben kurz unterwegs das eine oder andere Bild aufs Smartphone zu ziehen und weiter zu senden. Das waren eigentlich so für mich die Gründe, warum ich gesagt habe, ne, klasse Kamera, nur vielleicht in der Endlösung nicht für mich. Videos mache ich nicht großartig. Ansonsten finde ich die Kamera wirklich nicht schlecht, aber es ist eine bestimmte Zielgruppe, ich gehöre nicht dazu. Ja, also das soll es mal ganz kurz, naja, fast kurz gewesen sein von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bis demnächst. 3, 2, 1, Happy Shooting, tschüss.
Tschüss.
Wow.
Das war ja mal klasse, danke Marc.
Das, wirklich, das ist geil. Und er schreibt hier noch als Kommentar mit dazu, das hat er in der Aufnahmeleiter vergessen. Er wollte noch mal darauf hinweisen, wie sehr kompakt diese Kamera ist, bis auf das 45 mm 2.8, das ist auch sehr kompakt, aber bis auf dieses eine 45 2.8 sind die Objektive sehr groß und sehr schwer. Klar, Full Frame eben.
Vollformat ist halt, macht halt große Objektive, ja.
Ganz klar.
Klar. Die sind dann natürlich im Verhältnis zu der Kamera extrem groß, weil die Kamera so klein ist. Die wirkt dann auch viel größer.
Na klar, na klar. Ja, aber das ist im Grunde genommen, Marc, deckt sich ziemlich genau mit dem, was wir so vermutet hatten. Das heißt wahrscheinlich dann doch eher das Augenmerk auf den Bereich Video. Und ja, Fotografie kann man schon machen mit Einschränkungen. Ne? Elektronischer Verschluss ist das Stichwort. Da ja, geht aber eben auch nicht alles.
Ich werde trotzdem meine Finger kriegen.
Dass sie kein Wi-Fi hat, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm tatsächlich.
Nee.
Oder Bluetooth. Nee.
Ha.
Tja. Ja, so ist das. Nun ja. Ja, wie gesagt, wir würden trotzdem gerne mal damit spielen. Ne? So sind wir halt.
Ja.
Marc, ich weiß ja nicht, ob du da irgendwas machen kannst. Schauen wir mal. Du hast hier was sehr Kleines mit einer sehr großen Kamera aufgeschrieben.
Ja, das ist ein Video, das verlinken wir einfach mal. Und zwar ist das ein Projektbericht. Da hat jemand ich sage jetzt mal nicht Fotograf, weil er ist eher so verrückter Wissenschaftler, so ein bisschen. Es ging darum, eine Schrift, ein Stück Papier mit einer Schrift drauf zu verkleinern.
Okay.
Und zwar für ein anderes Projekt irgendwie. Das ist nicht wichtig wofür, aber er hat es so verkleinern müssen, dass es nachher auf dem Zielmedium, nämlich einem Glasträger eines Mikroskops, passt.
Okay.
Ja, also eine deutliche Verkleinerung. Und er hat es auch geschafft und hat hinterher eine Strukturgröße von 20 μ hinbekommen. Das ist also 0,02 Millimeter. Also Schrift auf ein 0,02 Millimeter ist dann schon relativ klein.
0,02 Millimeter ist dann die Schrifthöhe oder die Zeichen.
Sind dann die kleinen Strukturen, die er da noch abbilden kann.
Okay.
Und das Ganze hat er gemacht mit einer Großformatkamera. Und das ist jetzt wird's spannend, finde ich. Das war nicht sehr, sehr spannend. Also er hat eine 4x5 Zoll Großformatkamera genommen, er hat da einen Ortholito-Film genommen, das ist also ein spezieller Film, der für solche Dokumentenkopien quasi gemacht ist, der hat extrem harte Kontraste, hat enorm feine Strukturen.
Du hast hier beim ISO-Wert noch Nullen vergessen.
Nee, da steht ISO 2 und das ist auch so. What? Der hat also quasi, der ist fast nicht empfindlich, der muss also auch wirklich so 30 Sekunden oder länger belichten. Dafür ist der Film extrem feinkörnig. Und ja, dann hat er sich eine 4x5 Zoll Kamera, eine Großformatkamera, eine alte besorgt. Nicht ganz alt, also die ist, ich würde mal sagen, aus den 70ern, so Hammerschlaglackierung aus Metall, das ist so ein kleiner Panzer.
Ah, geil.
Das ist so ein bisschen wie die Plaubel, die ich mal hatte. Mhm. Und ja, dann hat er da erstmal mit experimentiert, also das Ding an die Wand gehängt, dann die Kamera drauf und dann erstmal schön scharf gestellt. Er erklärt dann nochmal, wie man da auch richtig scharf stellen kann und so weiter. Dann hat er festgestellt, dass das nicht reproduzierbar war in der Schärfe. Dann hat er gemerkt, dass die Planlage nicht genau gepasst hat. Also die Kassette, ne, du machst ja bei so einer Großformatkamera, machst du hinten drauf die Kassette. Mhm. Und jetzt, dann hat er sich also die Kassette angeguckt, dann hat er festgestellt, nee, so ganz plan ist der Film nicht. Dann hat er erstmal die Kassette in eine Vakuumkassette umgebaut. Also sprich, er hat diese Filmkassetten, die haben ja auf den Außenseiten so schwarze Schieber, so lichtdichte Schieber und auf der Innenseite eine Metallplatte. Mhm. Und die hat er mit kleinen Löchern durchbohrt und hat dann von der Rückseite so ein Vakuum-Ding dran gemacht, damit also dann die Planlage, damit dann der Film angesaugt wird.
Also mit dem Staubsauger einfach angesaugt, damit das so dicht
wird. Ja, Staubsauger, er hat dann so eine Vakuumpumpe da hinten dran gemacht. Der ist verrückter Wissenschaftler, der hat sowas.
Staubsauger ist ja eine grobe Vakuumpumpe.
Genau. Dann hat dieser Ortholito-Film, ist ein orthochromatischer Film, der ist also nicht rotempfindlich, da kann er also das ganze Ding entwickeln bei Rotlicht. Also auf Sicht entwickeln, hat das dann also gemacht, dann hat er das Ganze, als nächsten Schritt muss er es dann auf diesen Glasträger übertragen, auf diesen Mikroskop-Glasträger. Und was macht er? Also er nimmt erstmal in einem Rotations-Coating-Gerät, was er da hat, also kommt dann dieser Glasträger drauf und dann rotiert das ganz schnell und dann kommt oben so eine UV-empfindliche Schicht, ein sogenanntes Photoresist drauf. Also der wird quasi dünn beschichtet durch diese starke Rotation. Also der tropft das auf das rotierende Ding in die Mitte und dann wird das so nach außen geschleudert und macht dann eben eine entsprechende Schicht. Dann hat er seine selbstgebaute UV-Lampe, mit der er das belichtet. Also er legt dann das Negativ da quasi drauf und macht dann da so eine Art Kontaktabzug. Und diese selbstgebaute UV-Lampe, er hat eine selbstgebaute UV-Lampe, weil er hatte vorher eine Flächenleuchte, die war aber zu groß und hat zu viele Artefakte gemacht. Also hat er sich eine UV-Punktquelle gemacht, damit er das also dann härter belichten kann, damit er härtere Kanten kriegt. Und macht dann also 5 Minuten Belichtung, entwickelt das dann auch. Dann werden die belichteten Bereiche entfernt durch entsprechende Chemie. Das heißt, du hast also da, wo dann die Struktur war, also die Schrift ist quasi, ist dann dieses Fotoresist weg. Das kennt man so aus dem Platinenbau und so weiter. Und dann müssen aber jetzt diese Stellen, wo dann das Glas quasi wieder freilegt, also wo die Schrift ist, die werden jetzt in einem selbstgebauten Sputter Coder, also ein Beschichtungsgerät, wo dann quasi Metall verdampft wird drin, wird dann quasi Metall aufgedampft und zwar Titan. Und also es ist einfach wunderschön, dieses Projekt anzugucken. Wenn du mal sehen willst, wie jemand so quasi, um von A nach B zu kommen, irgendwie 12 andere Probleme lösen muss und das auch schafft. Das ist wunderschön. Also Fotografie kann auch sehr nerdy sein, sehr wissenschaftlich und es ist alles sehr logisch, also erklärt das alles sehr logisch, warum er was wie macht und wie es funktioniert und so. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann kommst du auf 20 µ große Strukturen, die du mit einer Großformatkamera aufgenommen hast.
Der Weg dahin klingt ein bisschen so, als wenn ich mir einen Döner hier nach Hause holen wollte und dafür über Australien fahre. Aber wahrscheinlich ist das hier tatsächlich alles mit Hand und Fuß. Er wird ja sicherlich verschiedene Wege ausprobiert haben und den kompliziertesten nimmt man ja bestimmt nicht als erstes.
Ich glaube auch nicht, dass der, also ich weiß nicht, ob der Weg viel einfacher ginge.
Wahrscheinlich nicht. Ne? Es klingt erstmal so unnötig aufwendig mit diesem ganzen Bedampfen und Beschichten und Wegätzen.
Ja, und ich weiß ja natürlich auch nicht genau, was die Anforderungen des Projektes sind, was dann, wo dann das verwendet wird. Aber es ist schön, es ist wirklich schön.
Grundsätzlich hätte ich jetzt eher irgendwas Optisches erwartet. Also sicherlich, du brauchst einen hochauflösenden Film, wenn du diese Strukturen haben willst.
Ja, das ist ja optisch.
Das sehe ich ein. Ja, ja, aber ich hätte jetzt gedacht, du nimmst die Originalvorlage und dann nimmst du halt irgendwie mit einem Objektiv oder Vergrößerer, Schrägstrich, Verkleinerer, ne, umgedreht irgendwie. Ich sage es mal simpel gesagt, durch die falsche Seite vom Vergrößerungsglas gucken und dann hast du halt eine Verkleinerung und fotografierst das und dann bist du glücklich. Mhm. Aber das so simpel scheint es ja dann doch nicht zu sein.
Und wahrscheinlich, ich vermute, es gibt dann doch andere Wege, die da auch hinführen. Und du merkst aber sehr deutlich, der Weg ist das Ziel. Also ich glaube, es macht dem halt auch wirklich einfach nur Spaß.
Wenn das jetzt natürlich so ein verrückter Professor ist. Man sagt ja immer, löst das Problem mit Mitteln, die du zur Verfügung hast. Wenn das jetzt so ein verrückter Bastler, ein Professor ist, vielleicht hat er das ganze Zeug halt da, aber ein simples Verkleinerungsglas, sag ich mal, hat er nicht. Und dann macht
naja, und du weißt ja, wenn ein Hammer alles ist, was du hast, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ne?
Das lasse ich mal genauso stehen.
Kommen wir nochmal zu einem Thema, was wir schon vor einiger Zeit hier hatten. Und das war dieses Thema Clearview. Clearview, ja. Eine amerikanische Firma, die die ganzen User-Bilder von Facebook und Flickr und was weiß ich, wo überall runtergescraped haben und damit quasi eine Art Datenbank haben, wo du ein Foto reingibst. Da reden wir jetzt zum Beispiel so von Polizei und Co., wo man dann quasi ein Foto von jemandem reintut und das System soll dann, glaube ich, ausspucken, welches Facebook-Profil dazu gehört und wo die Fotos noch überall gefunden wurden, also wo diese Person gefunden wurde, also quasi eine Gesichtserkennungsdatenbank im großen Stil. Mhm. Und da gab es jetzt einen Artikel auf Heise Online und zwar ging es da darum, ob man da nicht mit dem Urheberrecht dagegen vorgehen könnte. Habe ich mit Interesse gelesen. Und dachte, ja, da sollte man hier mal kurz drüber reden. Dann habe ich aber heute tatsächlich zufällig die aktuelle Folge von Logbuch Netzpolitik gehört. Das ist die Folge 340 vom 13.04. Und da ist die Julia Reda zu Besuch. Und Julia Reda war Europaabgeordnete und ist jetzt mittlerweile bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und da geht es um so Thema strategische Klagen im Bereich Urheberrecht. Und die hat dazu nochmal ein paar interessante Sachen gesagt, wo ich einfach sage, das könnte man sich vielleicht mal anhören. Also da ging es genau um dieses Thema, ist das jetzt eine Sache, die mit dem Urheberrecht in irgendeiner Form auszuhebeln wäre, was Clearview da macht oder nicht? Und ihre Aussage ist da relativ deutlich, nö, das bringt wahrscheinlich gar nichts, weil das Urheberrecht einfach für andere Dinge da ist, aber man kann wahrscheinlich mit der DSGVO darauf losgehen. Mhm. Also ich wollte das einfach mal so hier kurz reintun, weil es halt indirekt doch ein fotografisches Thema ist. Wer da Bock drauf hat, die Sachen sind alle verlinkt in den Shownotes und wer da mehr Interesse hat, einfach mal den Links nachgehen.
Jawohl.
Tja. Kommen wir zu einer Hörerseite.
Ja, moin, ihr.
Ach, das war der Falsche.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Hat aber auch gepasst. Insofern ist auch egal, denn wir werden moin unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt. Wisst ihr, ne? Mit dem Dolphin total easy oder etwas aufwendiger. Wenn auch immer noch einfach, aber mit noch ein paar mehr Möglichkeiten mit dem Creator. Könnt ihr ausprobieren, könnt auf happyshooting.de/Jimdo gehen, könnt da kostenlos mit starten und könnt mit unserem Code, den ich am Ende dieser Vorstellung nenne, auch 20% sparen. Aber gucken wir uns das mal an, weil wir haben ja immer gesagt, wenn ihr denn meine Seite gebaut habt, schickt uns die doch gerne mal, dann schauen wir uns die an und besprechen die hier auch ganz gerne mal oder stellen sie zumindest mal vor. Und das möchte ich diesmal tun, denn diese Seite ist von Chris M., also nicht von Chris Marquardt, sondern unserem anderen Chris M.
Der hat macht aber ähnliche Sachen wie ich, der macht nämlich auch hier so Sound und solche Geschichten.
Der macht Recording verschiedenste Dinge, so. Es ist erstaunlich, das muss am Namen liegen.
Ein Tausendsasser.
Chris Mock heißt er und seine Seite heißt chrismockfoto.com. Und die schauen wir uns mal an. Die hat nämlich sehr gut gefallen. Er hat hier ein Template gewählt, was mit einer großen, seitenfüllenden Darstellung eines Bildes anfängt. Er hatte ein Schwarz-Weiß-Bild gewählt, ein Street-Foto, was er gemacht hat. Und was mir jetzt so schön gefällt an dieser Seite ist, auf dieser ersten Startseite, die ist quasi schwarz-weiß, ohne schwarz-weiß zu sein. Denn seine Fotos haben, so sieht das hier zumindest bei mir am Monitor aus, einen etwas angehobenen Schwarzpunkt. Das heißt, das Schwarz ist nicht tief schwarz, sondern ist so ein leicht verblasstes Schwarz, ist so ein Dunkelgrau. Und das ist so ein Dunkelgrau, was er hier auch als Primärfarbe auf dieser Webseite gewählt hat. Das heißt, das Menü, wenn man dann runterscrollt, ist auch in diesem dunklen Grau hinterlegt. Will sagen, die sehr zurückgenommene Farbgestaltung dieser Webseite passt ganz hervorragend zu den Bildern, die er für diese Webseite ausgewählt hat. Und ich mag das normalerweise nicht so gerne, wenn eine Webseite mit so einem seitenfüllenden Bild startet und dann muss man erstmal runterscrollen. Bei ihm hier, er hat das sehr schön gelöst, denn diese Startseite zeigt nicht nur das Bild, sondern eben auch seinen Namen und was er tut, Chris Mock Fotografie, und noch einen kurzen Vorstellungstext, nämlich wer er ist, woher er kommt, was er fotografiert und dass es auch noch einen Shop gibt, wo man Sachen kaufen kann. Das heißt, die wichtigsten Informationen in ganz, ganz wenigen Worten auf der ersten Seite, das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Und dann kann man eben runterscrollen, sieht dann direkt ein Foto von ihm, wo er sich nochmal vorstellt, wer er eigentlich so ist und was er macht. Und ja, dann geht es eben weiter mit so seinen drei liebsten Genres. Und wie gesagt, diese ganze Startseite ist komplett, ich sage es mal, in Schwarz-Weiß gehalten, bis auf ganz unten, wo es noch zu anderen Projekten geht, weil natürlich fotografiert er auch Dinge in Farbe und ist auch Toningenieur und so weiter. Aber so, ich sage mal, diesen ganzen fotografischen Bereich, obwohl es alles so grau-weiß ist, hat es aber vielleicht auch gerade dadurch eine gewisse Eleganz. Und es wird hier wieder klar, wie wichtig es ist, welche Bilder man für seine Webseite auswählt. Also vielleicht nicht einfach alles wählen, was man so macht und kann und will, sondern irgendwie alles schon auch passend zusammen zu einem Thema finden. Dann wird es auch mit der Farbgestaltung der Seite, in diesem Fall eben der Graugestaltung der Seite, etwas einfacher. Und mir hat es gut gefallen, dass das nicht so ein knallhartes Schwarz und Weiß ist, also nicht Schwarz als Hintergrundfarbe gewählt und Weiß als Vordergrundfarbe, sondern es ist ein sehr, sehr dunkles Grau und ein sehr, sehr helles Grau. Das gefällt mir sehr schön. Und im Store, das wollte ich nochmal erwähnen, weil den hat er nämlich jetzt auch gerade mal so angelegt wegen unserer Lockdown-Geschichten. Und da versucht er eben auch mal ein bisschen Geld nebenbei zu machen, weil man jetzt ja viele Aufträge nicht mehr hat oder die sind halt verloren gegangen. Und auch hier gefällt mir in seinem Shop sehr schön, dass die Fotos der Produkte, die er anbietet, er bietet hier so Postkarten und auch Prints an, die sind alle im selben Stil gemacht, haben also denselben Look. Die ganzen Postkarten und Printsets, die sind auch alle so in derselben Art aufgenommen. Also er versucht so ein bisschen die Perspektive rauszunehmen. Das gelingt ihm hier nur bei den größeren Prints nicht. Hier Snowy Bikes und Springtime, da stehen halt Bilderrahmen unten auf dem Boden. Aber bei den anderen Bildern hat er das sehr schön geschafft, so ein bisschen die Perspektive rauszunehmen oder ganz geschickt mit reinzunehmen, indem er den Boden in den Vordergrund holt. Und das, ja, das ist alles so ein schönes, stimmiges Gesamtbild, finde ich. Wirkt sehr, sehr einladend, verlockt zum Klicken. Also ich wünsche dir da viel Erfolg. Ich hoffe, dass du ein paar Sachen verkaufst. Wir haben es an dieser Stelle mal vorgestellt. Ich finde die Postkarten sehr schön zusammengestellt auch. Sind schöne Sets. Und hier Misty Forest zum Beispiel als Triptychon gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sind tolle Aufnahmen, wie ich finde. Schönes Ding.
Ja, gibt's nicht viel zu erzählen sonst. Also gibt's nichts zu kritisieren an der Seite.
Also wirklich zurückhaltend, minimalistisch gemacht, ganz toll, sehr elegant. chrismockfoto.com empfehle ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne. Hat er mit Jimdo gebaut. Tolles Beispiel, was man damit machen kann. Finde ich prima. Wenn ihr das auch machen wollt, happyshooting.de/Jimdo. Startet kostenlos, spielt mal ein bisschen mit rum, ladet eure eigenen Bilder da mal hoch, schreibt ein paar Texte. Orientiert euch gerne mal an dem Beispiel, wie der Chris das hier gebaut hat. Und versucht das eben an eure Bedürfnisse anzupassen. Wenn ihr dann sagt, jawohl, das will ich machen, will auch einen Shop haben, will auch ein paar mehr Artikel da reinstellen als in der kostenlosen Version möglich, dann klickt euch ein kostenpflichtiges Paket und denkt bei der Bestellung an unseren Code Belichtigung. Belichtigung. Damit spart ihr 20% auf alle kostenpflichtigen Pakete. Da wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß damit und viel Erfolg mit eurer Seite. Und weiterhin gilt, wenn ihr was Schönes gebaut habt, schickt es mal an info@happyshooting.de. Dann stellen wir das hier gerne mal vor.
Ja,
vielen Dank für den tollen Support, ne?
Genau, herzlichen Dank. Wir kommen zu euren Fragen. Und zwar fragt der Tobias, ich habe mir eine Fotobox gebastelt. Läuft alles super, Bilder werden als JPEG in der Kamera gespeichert. Von dort packe ich sie auf meinen Mac und möchte sie vor dem Veröffentlichen mit einem Rahmen, eventuell auch Logo einer Veranstaltung versehen. Das kennt man so, ne? So, das hab ich schon öfters mal gehabt, dass dann irgendwo so ein Foto, ja, so ein Fotodingens mit Props irgendwie rumsteht und dann kann man sich dann Hüte aufsetzen, Brillen, Zeug und lustige Bilder machen und dann, wenn man das tatsächlich mal vermieten möchte, so für Veranstaltungen, dann ist das natürlich cool, wenn man da irgendwie einen Drucker dran hat oder Bilder halt in irgendeiner Form personalisieren kann mit einem Logo, dann können sich das die Leute oft mit so einem WLAN-Hotspot einfach runterladen, dort vor Ort oder sich schicken lassen oder sonst was. Und es fragt der Tobias, welches simple Ausrufezeichen, Tool würdet ihr dafür verwenden? Lightroom scheidet aus. Ich habe mich vor 2 Jahren vom Abo getrennt und möchte nicht zurück. Danke für jedwede Inspiration. Du hast jetzt ein Tool dahin geschrieben, was ich nicht für simpel halte.
Ist es im Grunde genommen schon, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich habe Image Magic dahin geschrieben. Das ist ein Kommandozeilentool, was auf jeder Plattform verfügbar ist.
Da haben wir schon die erste Komplikation. Kommandozeilen-Tool.
Kommandozeile, natürlich. Es ist kein Clicky-Bunti-Tool, das muss ich zugeben, aber es ist verdammt gut dokumentiert. Es ist auf jeder Plattform verfügbar. Es gibt haufenweise Webseiten mit Beispielen. Und wenn man jetzt sucht nach Image Magic, also das Magic hinten mit CK geschrieben, wenn man nach Image Magic und Rahmen oder nach Englisch Frame sucht oder Stamp oder Logo oder Watermark und solche Geschichten. Wenn du danach suchst, dann wirst du haufenweise Aufrufbeispiele finden, mit welchen Parametern du zu deinem gewünschten Ziel kommst. Ja, das ist ein bisschen Eingewöhnungszeit. Nein, ich kann das auch nicht mehr auswendig. Ich habe das mal für ein Online-Tool verwendet, um Bilder auf der Webseite beim Betrachten mit entsprechenden Stempeln zu versehen. Das geht aber alles. Und das wäre halt tatsächlich ein Tool, was sehr, sehr schnell läuft, was sehr unkompliziert läuft, wenn du einmal die Kommandozeilenparameter zusammen hast, die jetzt aber auch nicht so kryptisch sind. Es gibt auch eine lange, lange Hilfeseite, ImageMagic-Fragezeichen. Dann kriegst du eine ausführliche Hilfeseite und du kannst dir für jeden Befehl auch nochmal eine Hilfe anzeigen lassen. Ich würde bei der Empfehlung bleiben, auch wenn es kein simples Tool ist mit einer mausbedienbaren Programmoberfläche. Also wenn es in der Fotobox im Hintergrund laufen soll, halte ich das sowieso für sinnvoll, dass es irgendetwas ist, was kommandozeilenbasiert laufen kann.
Ja, also ich im Zweifel versuche dir jemanden zu finden, der dir dabei hilft, weil es tatsächlich es ist halt voll automatisierbar. Ne? Du kannst halt mit einer Kommandozeile sehr viel machen und hier eben genau bestimmen, was wann wo mit dem Bild gemacht wird. Das gibt's dann auch wirklich für quasi jedes Betriebssystem.
Also auch für macOS. Ansonsten, wenn es halt ein Tool sein soll, was auf macOS läuft, was hat er das geschrieben, auf was für ein System das läuft? Auf dem Mac, ne? Dann schau dir mal auf dem Mac das Tool RetroBatch an. Alles ein Wort, RetroBatch. Wir können da auch gerne mal eine Webseite verlinken. Warte mal, ich schmeiß das mal.
Hab ich schon.
Hast du schon. RetroBatch. Das ist ein Tool, wo du dir auch verschiedene Presets anlegen kannst und dann kannst du eben ein oder mehrere Bilder als Input wählen und dann wählst du dir quasi so eine Kette
an Effekten zusammen. Ach nee, RetroBatch mit PATCH?
Ja, RetroBatch. Ich schmeiß mal in den Shownoter-Kanal.
Da. Da habe ich es. Nee, da habe ich es schon jetzt. Okay.
Und das ist halt so eine Workflow-Kette. Da sagst du halt, lese ein Verzeichnis aus oder nimm das übergebene Bild und dann mach eine Farbanpassung mit folgenden Werten und dann mach ein Watermark an die folgende Position mit folgender Deckung und dann skalier das Ganze noch und dann mach noch dies und dann mach noch das und da kannst du auch Rahmen machen. Das hat eine Benutzeroberfläche, ist trotzdem sehr komplex, aber vielleicht eher was für dich. Also schau es dir mal an. Ist allerdings nicht free, ne? Kann man 14 Tage kostenlos ausprobieren und danach wird dann irgendein Kaufpreis fällig, je nachdem, welche Variante man da kaufen möchte.
So, und wenn wir jetzt schon von Tools reden, mit denen man Bilder in irgendeiner Form programmatisch bearbeiten kann, dann darf eines auch nicht fehlen, aber das geht auch schon wieder so ein bisschen in das, ja, also das ist für Leute, die programmieren und das heißt Processing. Processing.org. Das ist eine Programmumgebung, mit der man ja, Bilder programmatisch erstellen, bearbeiten und so weiter kann. Das kommt mit so einer richtig kleinen Entwicklungsumgebung und da kann man sehr viel Zeit reinwerfen und hat auch richtig viel Spaß dran. Aber da muss man tatsächlich so ein bisschen ticken wie, na, man muss so ein bisschen prozedural denken können und dann geht das schon irgendwie. Also es ist ein schönes Spielzeug, da habe ich auch mal ein kleines Projektchen mitgemacht, wo ich einfach so verschiedene Bilder mit einem Text belegen musste. Also im Prinzip genau das, was du da gemacht hast. Ich habe mir zwischendurch immer wieder die Haare ausgerauft, weil es dann von der Syntax doch nicht so einfach war oder Dinge getan hat, die ich nicht wollte. Aber ja, dafür ist man dann hinterher umso stolzer, wenn man es doch irgendwie hinbekommen hat und dann vor allem tatsächlich so ein Ding voll automatisiert hat. Dass man dann einfach nur noch per Knopfdruck machen muss. Im Prinzip ja. Also ist Processing ist ein Tool, das hat mein Bruder mir mal gezeigt. Auch das läuft auf macOS. Und es ist, ganz cool.
Da haben wir doch schon drei total simple Tools genannt. Wenn ihr noch was viel Simpleres kennt, was hier dem Tobias weiterhelfen könnte, dann auf happyshooting.de. In die Kommentare hier zur Folge 656.
Wahrscheinlich gibt es da tatsächlich irgendwas total Einfaches
mit, ja, mit Klickibunti, Sicherheit.
Drag und Drop und dann guck in das Verzeichnis, wenn ein Bild kommt, mach das Logo drauf. Und
ja, das macht fertig. RetroBatch. Ne? Das kannst du damit machen.
Gut.
Der Uwe.
Ja.
Möchtest du?
Der Uwe fragt, kann mir jemand ein Mikrofon für meine DSLR, eine Canon EOS 77D empfehlen? Ich nehme gelegentlich Videos auf. Hauptsächlich, was bitte?
Ein Mikro, sag ich. Aha.
Mhm. Ja, ich nehme gelegentlich Videos auf, hauptsächlich Natur und möchte wegen Rauschen, Nebengeräusche, Kamerageräusche auf dem Video weniger Rauschen, Nebengeräusche, Kamerageräusche auf dem Video haben. In Tests liest man teilweise, dass der Ton mit dem externen Mikro nicht besser ist als mit dem internen. Rezensionen bei Amazon sind meist sehr widersprüchlich, daher möchte ich lieber auf euren Rat hören. Der Preis kann bis circa 200 Euro sein. Also Mikrofon und Aufnehmen, das ist immer tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil das, was du mit den Ohren wahrnimmst und hörst, ist nie das, was das Mikrofon hört. Du hast eine Processing-Maschine, wenn wir schon bei Processing sind, du hast eine Rechenmaschine zwischen den Ohren, die unglaublich viel tut, vor allem was deine Wahrnehmung angeht. Das heißt, da kommt ein Sound und dass da jetzt der Raum noch irgendwie, also wenn ich jetzt hier im Raum zum Beispiel aufnehmen würde, dass da der Raum, ne, wenn ich jetzt vom Mikrofon weggehe, dass der Raum relativ deutlich hörbar wird durch seine Reflexionen, das rechnet das Hirn quasi raus, das nimmt man nicht wahr. Im Freien ist das auch so. Du kannst Töne, auf die du dich konzentrierst, deutlich lauter wahrnehmen, einfach nur, weil du dich drauf konzentrierst. Das Mikrofon weiß dann nichts davon. Das heißt, man hat mit dem Mikrofon, wenn man nicht weiß, was man tut und wenn man vor allem nicht nah genug rangehen kann an das, was man da aufnimmt, hat man fast immer Ergebnisse, die nicht das sind, was man erwartet. Und da Mikrofone können da einen Teil davon abfedern, gute Mikrofone. Aber du kannst auch mit schlechten Mikrofonen durch die richtige Platzierung des Mikrofons unglaublich gute Ergebnisse haben. Das heißt, was die Aussage, die ich nicht unterschreiben möchte, ist, dass viele externe Mikrofone auch nicht besser klingen als die internen Mikrofone in den Kameras. Ich glaube, das ist relativ einfach, besser zu sein als das Mikrofon in der 77D. Was meinst du?
Ja, also es gibt die zwei Dinge. Es gibt das Mikrofon und es gibt das Gerät, was aufzeichnet, sprich den Vorverstärker für das Mikro. Und jedes Mikro braucht einen Vorverstärker. Und den kannst du natürlich nicht austauschen, wenn du einfach ein anderes Mikrofon an die Kamera anschließt. Das heißt, sollte das Rauschen vom Vorverstärker der Kamera kommen, dann kann das Mikro hinten dran noch so gut sein, es wird trotzdem rauschen. Unter Umständen nimmt es aber das Signal stärker auf, sodass der Signalrauschabstand größer ist. Das kann man nur ausprobieren. Grundsätzlich glaube ich, dass du mit einem externen Aufnahmegerät den besseren Sound hinbekommst. Da kannst du dann halt dich beliebig austoben. Schwieriger wird es dann nur, das zusammenzuschneiden. Also wenn du dann die Aufnahme hast und brauchst irgendwas synchron, dann musst du halt im Schnitt den Ton wieder übers Video legen. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Also Hände klatschen und dann möglichst durchgehend aufnehmen, statt immer wieder abzuschalten und wieder zu starten. Macht es dann im Schnitt einfacher. Verschiedene Dinge. Was ich da aber gerade mal mit in den Shownoter-Kanal geworfen habe, sind die OKM. Das sind die Originalkopfmikrofone. Das ist jetzt kein externes Mikro, was an der Kamera hängt, sondern es ist, sind Stereo-Mikrofone, die du dir in die Ohren steckst. Eins links, eins rechts. Deswegen Stereo. Und dann hören die Mikrofone nahezu das, was du mit deinen Ohren hörst. Also Frequenzumfang mal außen vor gelassen. Aber du hast halt eine akustische Formung durch deine Ohrenmuscheln. Und das ist faszinierend.
Aber du musst es auch dann auch mit Ohrstöpseln hören. Wenn du eine OKM-Aufnahme hast,
Entschuldigung. Also wenn du dann diese Aufnahme machst und du hörst dir dann diese Aufnahme mit Kopfhörern wieder an, dann hast du als derjenige, der das aufgenommen hast, tatsächlich den Eindruck, da zu stehen. Also wirklich einen 3D-Sound oder einen 360-Grad-Sound zu haben. Du kannst also den Klang relativ gut wieder orten. Das war bei mir tatsächlich so gut beim ersten Test, dass ich, als ich das getestet hatte, ging irgendwo hinter mir die Tür auf und jemand kam zur Tür rein. Und das hatte ich aber nicht mitgekriegt. Und als ich mir die Aufnahme dann nochmal angehört habe, habe ich mich instinktiv umgedreht und geguckt, und gestaunt, warum die Tür zu war, weil die ist doch gerade aufgegangen. Die Dinger sind ziemlich cool, aber wie gesagt, die hängen halt mit einem Kabel an der Quelle, die aufnimmt. Das kann eben dann deine Kamera sein. Bei mir war das ein externes Aufnahmegerät. Wenn du dir das mal anhören willst, wie sich das anhört, ich habe auf meiner Webseite nsonic.de ein paar sehr alte Beiträge, die sind von 2007, 2008, 2006 sehe ich hier. Da habe ich sogenannte Sound-Seeings gemacht. Da bin ich also mit diesen Dingern im Ohr losgegangen, entweder durch die Stadt oder im Urlaub am Rheinfall. Ich habe eine Reportage bei den Kurzfilmtagen in Obershausen damit gemacht. Und ich bin durch ein Tonstudio gegangen, wo man sich mal anhören kann, wie die verschiedenen Räumlichkeiten in einem Tonstudio, in einem professionellen Tonstudio so klingen. Da kannst du dann mal anhören. Ich habe da auch beschrieben, womit ich das aufgenommen habe. Das war so ein kleiner Handrekorder. Heute hätte ich das wahrscheinlich mit einem Zoom H2 oder sowas aufgenommen. Damals war das noch ein M-Audio-Gerät. Das kam schon sehr, sehr gut. Also, aber wie gesagt, es ist dann eine 3D-Stereo-Aufnahme.
Das ist auch sehr speziell, ne?
Die ist schon sehr speziell. Man kann die sich auch so am Rechner anhören. Das funktioniert schon auch. Und ich denke mal, kaum einer hört sich so eine Aufnahme auf großen Stereo-Boxen im Wohnzimmer an. Das passiert.
Ansonsten, wenn wir es ein bisschen traditioneller wollen, gibt es natürlich schon so diverse Videomikrofone, die man tatsächlich auf die Kamera drauf tut, mit einer Halterung für den Hotshoe. Also oben auf den Blitzschuh, zum Beispiel von Rode gibt es das Stereo Video Mic Pro, das kostet 185 €. Damit bist du relativ gut bedient. Und wenn du dir das zum Beispiel bei Thomann holst, wir haben jetzt mit Thomann hier keine Verbandelung, aber das wäre so ein Platz, wo ich mir das wahrscheinlich holen würde, weil da hast du nämlich 30 Tage Rückgaberecht. Das heißt, du kannst das auch tatsächlich mal probieren und wenn es nicht passt, dann kannst du auch wieder zurückschicken. Also das wäre so ein weiterer Vorschlag von mir.
Tatsächlich würde ich aber auf Stereo auch achten, also auch ein Stereo-Mikrofon verwenden, weil es geht ja hier um Naturgeschichten, Naturaufnahmen, genau. Stereo. Ich würde dann nicht so ein klassisches Aufsteckmikrofon nehmen, was so ein Richtmikrofon ist, weil sowas gibt es ja auch. Wird schnell empfohlen, wenn man ein externes Mikro an die Kamera haben will, so ein Richtmikrofon. Das ist super, wenn man sich selber vor der Kamera aufnimmt als Sprecher oder eben im Interview den Sprecher haben möchte, aber nicht die Umgebungsgeräusche, dann kommt eben die Aufnahme oder es wird nur der Sound aus einer Richtung in die Aufnahme gepackt. Bei Natur will man ja aber genau das nicht. Da willst du ja ein bisschen das drumrum haben, auch die Vögel, die über dir zwitschern und so.
Ist die Frage, weil also das, dazu wissen wir jetzt einfach zu wenig. Also es gibt da also diese super Cardioid-Mikrofone, die natürlich in die Richtung dann auch zeigen, wo du hinfilmst und die natürlich dann Umgebungsgeräusche auch ein bisschen wegnehmen. Und wenn das genau das ist, was du willst, weil du den mit dem Teleobjektiv da irgendwie den Vogel filmst und dessen Gezwitscher noch irgendwie ein bisschen deutlicher haben möchtest, dann könnte das schon eine Option sein. Also kommt wirklich darauf an, was du da genau mit den Aufnahmen vorhast. Tja. Ja, es ist nicht ganz simpel zu beantworten, das Ganze. Nicht wirklich. Vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen präzisieren. So im Slack zum Beispiel.
Mit einer Beispielaufnahme vielleicht.
Zum Beispiel. Kommen wir zum
Terminkalender.
Ja, wir haben einen Termin. Es gibt einen Termin. Juhu. Es ist allerdings keine Ausstellung oder sonst was. Nein, es geht um den World Wide Pinhole Photography Day, den Weltpinhole-Tag.
Es ist wieder soweit.
Lochkammertag. Ja, es ist, und zwar am 26.04. ist es wieder soweit. Das ganze Ding findet auf der ganzen Welt statt und es geht darum, die Lochkamera-Fotografie zu feiern und mit Lochkameras Bilder zu machen und die zu zeigen. Und das ist einfach ein schöner Anlass, da was zu machen. Also wer eine Lochkamera hat oder vielleicht sich auch eine basteln möchte, wäre das vielleicht der richtige Zeitpunkt. Wie gesagt, wir sind, also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht auch was machen in der Villa. Und dann teilen wir mal Bilder und jeder zeigt mal vor, was er so gemacht hat. Das Ganze ist auf pinholeday.org beschrieben. Darum, ich glaube, die haben das losgetreten, wer auch immer das genau dahinter steckt. Sind keine kommerziellen Interessen dahinter, sondern eine ganze Liste von Pinhole-Events auch dort. Also sie haben auch so einen kleinen Online-Kalender. Kann man also mal gucken, was es alles gibt. Also viele der Events eben dann halt leider doch nur online, aber naja, immerhin haben wir diese Möglichkeit. Also schaut mal da rein. Es gibt sogar eine Galerie mit Pinhole-Bildern von 2019. Gibt es eine ganze Ausstellung nach Ländern sortiert und so weiter. Also das ist so eine hübsche Geschichte. Und ich finde es klasse, dass die das tun.
Da kann man ja am 26. April noch Fotos von Bäumen machen, weil ich meine, am letzten Freitag im April, das wäre dann 2 Tage vorher, am 24. ist der Weltbaumtag.
Der Weltbaumtag?
Ja. Mhm. Ich meine, der ist immer am letzten Freitag im April.
Warum auch nicht? Mhm. Sehr schön.
Schönes Ding.
Also, macht Pinhole-Bilder.
Toll ist das.
Wir haben eine neue Aufgabe.
Ja, in der Pre-Show gewählt. Eine neue Aufgabe läuft vom 16.04. bis 30.04. und lautet auf den Namen Maske. Das heißt, im Zeitraum vom 16. April bis zum 30. April 2020 geht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema Maske, ladet das dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Maske.
So ein wunderschön. Ja, dann haben wir wieder eine Sendung im Kasten. Gut so, weil jetzt macht die Stimme bald wirklich nicht mehr mit. Wir sagen danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche ist mein Hals sicher wieder in Ordnung. Und bis dahin, ja, haut rein, macht Bilder, überlegt euch schon mal, was ihr am World Pinhole Day tut. Und bis nächste Woche. 3, 2, 1.
Happy Shooting. Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nsonic.de.